Vater im Himmel, ich danke dir, dass das wirklich so ist, dass du ein Freund bist, ein guter Herr bist. Ich danke dir, dass du auf uns wartest und dass dieses Ziel, das wird wirklich so sein, dass wir einmal bei dir sein werden, das wird eintreten. Jesus, ich danke dir für meine Wohnung, die da schon fertig ist, da ist ein Klingelknopf dran, da steht mein Name drauf. Du erwartest mich. Du erwartest jeden Tag. Danke, Herr, dass das steht, dass das wahr ist und dass du heute deine Gegenwart vergessen hast, dass du jetzt hier bist und wir beten dich an. Herr, du machst uns frei von all dem, was jetzt uns hindern will, dich zu hören, was wir mitgebracht haben, was uns bewegt von dem, was wir eben noch gedacht, gesprochen haben. Bete, komm und mach du den Weg frei, dass wirklich Connecting geschieht. Intensive Begegnung mit dir. Denn das bringt das Leben. Das räumt auf. Das macht klar Schiff. Das tröstet. Das macht frei. Das schenkt Liebe. Angenommen sein und wertschätzen. Danke, dass wir dir viel wert sind. Danke für deinen Segen, Vater. Amen. Tja, von mir auch noch guten Tag.
Ich möchte heute einfach ein bisschen von Jesus erzählen. Und ein Predigttext davon, den habt ihr gehört. Und ich möchte aus diesen Geschichten, aus diesen Begebenheiten, die Jesus erlebt hat, die uns übertragen sind in der Bibel, möchte ich auf zwei Begebenheiten eingehen. Die eine habt ihr eben gerade gehört, und der zweite kommt noch dann dazu. Diese erste Begebenheit, da gibt es eine kleine Filmsequenz in diesem Film, einen Jesus-Film, und diese Sequenz, die habe ich mitgebracht, und den schauen wir uns jetzt mal an. Da achtet darauf, da sind also der Petrus und Andreas, sein Bruder, und Johannes und Jakobus und Jesus. Und achtet mal drauf, die letzte Szene, wo Petrus und Jesus sich sehr nahe kommen, das nehmt mal mit. Alles andere auch, aber das ist so ein Gedanke, den möchte ich nachher nochmal aufgreifen.
Du gehst weg, ohne ein Wort zu sagen. Lässt mich die ganze Fischerei allein machen. Gut, dass Jakobus noch hier war. Und jetzt kommst du zurück und grinst wie ein Dummkopf.
Spürst du es nicht?
Nässe ist alles, was ich spüre.
Fühlst du nicht seine Anwesenheit, hä?
Bist du verrückt?
Wovon redest du, Andreas?
Sieh doch, da, der Messias.
Bist du auch verrückt geworden?
Der ruhige ist Jakobus. Der laute am Heck ist Simon.
Hast du meinen Bruder erzählt, du seist der Messias? Bist du ein Rabbi?
Er ist Zimmermann.
Wo kommst du her?
Aus Nazareth.
Nazareth?
Nazareth, ja.
Kann aus Nazareth jemals was Gutes kommen?
Ihr habt nichts gefangen.
Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, während die beiden da dir nachgelaufen sind, auf der Suche nach... Was genau war es eigentlich, was ihr gesucht habt?
Wenn ihr mich mit hinausnehmt, fülle ich eure Netze.
Komm an Bord, Messias.
Der Messias will unser Boot füllen. Nur zu! Wo sind nun die Fische, Messias?
Weiter draußen, wo es tief ist.
Darauf wäre ich nie gekommen.
Simon, er ist es wirklich. Er hat Wasser in Wein verwandelt.
Ach ja? Andreas schöpft ein bisschen Wasser aus dem See. Ich hätte Lust auf einen Becher Wein.
Werft hier eure Netze aus. Genau hier.
Jakobus.
Thank you.
Lass.
Ich mach das jetzt nur, damit du nicht dein Leben damit vergeudest, diesem Betrüger zu folgen. Jakobus. Und was meinst du, Jakobus? Sollen wir das Netz schleppen oder nur sinken lassen?
Ich weiß nicht. Frag den Zimmermann. Der weiß alles über Fische.
Zieht's wieder ein.
Wir haben es eben erst ins Wasser geworfen.
Zieht es ein.
Natürlich. Jakobus, zieh's ein. Hört auf zu lachen und helft uns! Was bist du für ein Mensch, dass du den Fischen im Wasser befehlen kannst?
Komm mit mir, Petrus. Ich mache dich zu einem Menschenfischer.
Mein Name ist Simon.
Ja, so mag das gewesen sein. Diese Brüder, ne, Andreas und Petrus und Johannes und Jakobus, Brüder und echt gestandene Fischer. Jürgen, da kannst du dir Scheibe von abschneiden. Das sind richtig Fischer. Die haben ihr Tagewerk verstanden. Die wussten, worauf es ankommt. Die haben also wirklich in ihrem harten Alltag haben die viel Lebenserfahrung gesammelt und Berufserfahrung gewonnen. Und dann begegnen sie Jesus. Und der hat sie vorher gebeten, hat gesagt, ey, lass mich in dein Boot steigen, und ist ein Stückchen vom Ufer weggefahren, um zu den Leuten zu sprechen, sonst hätten sie ihn ins Wasser gedrückt. So, ne? Wenn du am Quai so stehst, Wasser hinter dir, und da kommt immer mehr, irgendwann kippst du weg. Also die haben das Boot genommen, sind rausgefahren, und da konnte er besser sprechen, die Akustik war auch besser, die konnten besser hören. Und das Interessante ist, dass sie gemerkt haben, die Jungs, die dabei waren, der Mann, der ist anders. Der hat Vollmacht. Der redet ganz anders. Und die Worte, die er sagt, die sind anders. Ein Rabbi. Ein Rabbi, das war damals zur Zeit Jesu und heute auch noch, aber damals noch intensiver, ein Mann, da hat man gerne seine Kinder hingeschickt, dass sie eine Zeit lang mit ihm leben und lernen. Oder man hat sich selbst dort mit ihm zusammengetan. Nur das war so, man musste sich bewerben, eine Prüfung machen, zeigen, dass man das würdig ist, in diese Rabbischule einzutreten. Und hier war das anders. Jesus ruft die Leute zu sich. Er wählt sie aus. Und dann schaut man hin, welche Leute er sich da ruft. Das ist nicht das A-Team, das ist das B-Team, vielleicht sogar C-Team. Und mit diesen Leuten, mit diesem Team, hat er die Welt verändert. Ich bin davon immer wieder fasziniert. Worauf es ankommt. Es kommt auf was anderes an als auf das A-Team. Und dieser Rabbi kommt nun zu diesen alterfahrenen Fischern. Die sind gerade von einer recht erfolglosen Nacht zurückgekommen, haben nichts gefangen, gar nichts, und sind dabei, ihre Netze und Boote wieder klar zu machen. Und nun kommt dieser Zimmermann und sagt, komm, fahren wir raus, am helllichten Tag, um zu fischen. Das ist gegen alle Erfahrungen, gegen alle Vorstellungen, alles, was man üblich sonst macht. Fahren wir raus. Und wir haben das schön dargestellt gesehen. Okay, Zimmermann, wir fahren raus. Diese Skepsis, die in diesem Ganzen drin gelegen hat. Aber gut, weil du da, wir fahren raus. Sie fahren raus. Und dann erleben sie das. Dass das, was dieser Jesus sagt, was dieser Rabbi sagt, das hat Hand und Fuß. Sie erleben etwas, was sie sich uns gar nicht vorstellen konnten, weil sie seinen Worten geglaubt haben. Sie haben ihm einfach schlicht, trotz aller Skepsis, vielleicht war auch Neugierde drin, aber sie haben ihm vertraut. Sie haben das getan, was er gesagt hat. So viel einmal nur mal zu der ersten Begebenheit. Die zweite Begebenheit, die sie später zusammen mit Jesus erlebt haben, die steht in Matthäus 14, 22 bis 33. Könnt ihr mal nachlesen. Was vorher war, war auch etwas Phänomenales. Jesus macht 5000 Menschen satt mit 5 Fischbrötchen. Phänomenal. Und da bleiben noch Brocken übrig. Und ihr könnt euch vorstellen, die Leute, die mit ihm da zusammen waren, die haben da gestanden, oh, das ist unser Mann, das ist unser König, der wird uns helfen. Nur Brotkönig wollte Jesus nicht werden. Und er hat dann so ganz leicht hat er eingegriffen und hat dann seine Jünger erstmal weggeschickt und hat gesagt, so steigt ins Boot, fahrt schon mal los, ich komme gleich nach. Wie, hat keiner gefragt. Und er beruhigt die Leute, er verabschiedet sie. Sie gehen weg und nun passiert etwas, was ich phänomenal finde und was ich mir gerne als Beispiel nehmen möchte. Als sie weg waren, geht Jesus in die Einsamkeit. Er geht auf einen Berg und betet. Er hätte feiern können. 5000 Menschen mit 5 Fischbrötchen. Er geht zu Gott. Er sucht die Gemeinschaft mit Gott. Er betet. Er geht in die Einsamkeit zurück. Das ist etwas, was mich sehr bewegt und was mich sehr anspricht. Er verbringt Zeit mit seinem Vater. Tja, und die Jungs, die Fischer, die Seefahrer auf dem See mit dem Boot. Und es wird nicht nur dunkel, sondern es ziehen auch noch dunkle Wolken auf. Vor einiger Zeit waren wir in Eutin, so grillen, ne, im Garten. Und das wurde immer schwärzer. Das war vielleicht noch viel schlimmer, aber das, was dann runterkam, das war auch nicht schlecht und nicht von schlechten Eltern. Aber da auf dem Wasser, mit richtig Sturm, richtig Wind, sie versuchen zu rudern, sie kommen nicht gegen an, sie wollen ans Ufer kommen, der Gegendruck ist zu groß. Und es ist 3 Uhr morgens. Und ich habe mir mal sagen lassen, so 3 Uhr morgens, das ist eine Zeit, wo das nicht so ganz schön ist. Wo es noch dunkel ist, noch nicht hell ist. Also eine Zeit, wo es sehr dunkel war. Müde, abgekämpft, voll Angst. Die Fischer, die kommen nicht klar. Und dann haut sie von den Socken und macht sie richtig fertig. Da kommt auf dem Wasser ein undefinierbares Licht. Kommt auf dem Wasser auf sie zu, in ihre Nähe. Ey, nur stell dir vor, du bist da um 3 Uhr, bist sowieso müde und kaputt, du hast voller Angst, die Hosen voll, weil da draußen stürmt und donnert und kracht und da kommt dann noch so ein Licht übers Wasser. Also ey, ich kann das gut verstehen, die haben da wirklich nur schreien können. Die Nackenhaare hier hinten hoch und alle Haare hoch und die weit aufgerissenen Augen und sind also richtig, richtig, richtig fertig. Und dann lese ich in dem Text, Jesus sieht das. Er sieht ihre Not. Und schnell gibt er sich zu erkennen, geht auf sie zu und sagt, ey, fürchtet euch nicht, ich bin's. Ich bin doch da. Er spricht sie sofort an. Seid getrost. Er sieht sie. Und dann passiert etwas typisch Petrus, was er eben noch fast in die Hosen gemacht, vor lauter Angst, sieht Jesus vor ihm stehen auf dem Wasser und ihm fällt nichts anderes ein, zu sagen, Jesus, ich möchte zu dir kommen. Ihr kennt die Geschichte. Man stellt euch das mal vor, in dem Getöse, in dem Gewühle da, in den Wassergespritze, Jesus, ich möchte zu dir kommen. Und Jesus guckt ihn an und sagt, ja, komm doch, mach doch. Petrus steigt über die Bordwand. im schabbelnden und schaukelnden Boot. Er krabbelt rüber und steht dann da.
Ich kann mir so vorstellen, so hält sich da noch fest. Ne? Und dann so, ne? Tasten, trägt es nicht. Er setzt den Fuß ab und es hält. Und dann geht. Wir werden den hoch und runter, vielleicht geht er auch hoch und runter, aber er steht. Cool. Und den Blick auf Jesus. Und geht auf den Wasser. Nun, wir haben ja nicht nur so einen Tunnelblick, sondern wir haben noch einen Weitwinkel. Und dann sieht er im Weitwinkel, dass da was ankommt. Und was passiert? Er schaut dahin. War nicht gut. Er geht weg. Richtig. Ein riesiger Aufschrei.
Jesus, wieder den Blick zu ihm zurück. Und Jesus fasst ihn an, hebt ihn hoch, geht mit ihm ins Boot hinein. Und der Wind legt sich und es wird ganz still. Richtig still. Und Jesus sagt zu Petrus, warum zweifelst du? Man könnte meinen, das wären Geschichten aus Tausend und eine Nacht. Manche Geschichten, die wir in der Bibel lesen, das ist schon okay. Aber was hat das mit mir zu tun? Was kann so ein Bootserlebnis, was die Jünger da gehabt haben, mir auch ein Stückchen helfen? Diese Fischer, diese Jungs, die da waren, die haben wirklich alles stehen und liegen gelassen. Ihr ganzes Unternehmen. Sie haben sich rausgelöst aus dem Familienverbund und haben gesagt, macht mal, wir gehen. Sie sind ihm einfach gefolgt, weil sie gemerkt haben, hey, der hat mehr zu sagen. Aber sie haben gemerkt, hier ist eine Entscheidung dran. Sie hätten auch bei ihrem Boden bleiben können. Sondern sie haben gesagt, nee, wir gehen los, wir wollen mit Jesus unterwegs sein. Und das ist so für mich der Punkt. Jesus lädt uns ein, jeden von uns ein, sei mit mir unterwegs. Und das ist jetzt so die Frage, wo stehst du? Denk mal so kurz für dich nach. Wo stehst du? Ich möchte euch einladen und dich einladen, lebe deine Bestimmung. Da ist in der Predigt, die wir letzt gehört haben, über Bestimmung etwas gewesen, da habe ich gedacht, ja, das ist es. Was ist deine Bestimmung? Das ist noch etwas anderes als Berufung. Aber was ist deine ureigenste Bestimmung? Ich möchte das mal mit euch jetzt spielen, so mit einem Bild darstellen. Michaela, kommst du mal nach vorne? Petra, kommst du auch mal? Jochen, kannst du dich da hinten lösen? Ja? Und aus Badewürttemberg, kommst du auch mal,
aus
bitte.
Baden,
aus Baden, Baden ist doch viel schlimmer. Weil, oh ja,
ich Entschuldigung. Auch ohne Württemberg.
Aber Baden, kommst du auch nach vorne?
Christine, ja,
gerne. Es geht hier um dieses Begriff Bestimmung. Was ist unsere Bestimmung? Und da gehe ich mal ganz an den Anfang der Bibel zurück. Was war da die Bestimmung des Menschen?
Dass sie mit Gott zusammen waren.
Dass sie mit Gott zusammen waren. Stellt euch mal einen Kreis auf. Am Kreis. So, doch, meinetwegen, fasst euch an. So, fasst euch an. So. Gott wollte ein Gegenüber haben für sich. Und er hat eine einzige Bedingung gemacht. Er hat gesagt in seinem Wort, ich will Menschen schaffen. Im Psalm steht das ein wenig niedriger als ich. Aber er gehört dazu. Ein Gegenüber. In einer guten, heilenden und heilen Gemeinschaft. Eine heile Gemeinschaft. Problem ist, die Kleinen wollten mit einmal größer werden.
Und dann mussten sie raus. Sie lösten sich, bleib stehen in ihrem Kreis. Und lösten sich raus. Und das ist ein Problem. Jetzt bist du abgeschnitten und suchst jetzt, wo ist meine Bestimmung? Wozu bin ich eigentlich überhaupt da? Rennst durch die Gegend, machst alles Mögliche und suchst und versuchst, aber ey, geht nicht. Keine Chance, da reinzukommen. Das dich, ne, da steht ein Engel davor und sagt, geht nicht mehr, ist vorbei. Das hat den dreien. Ne? Das ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Einheit. Das hat denen so weh getan. So weh getan, weil die Sehnsucht danach haben, mit dem, was sie geschaffen haben, mit ihrem Geschöpf in seiner Bestimmung zu leben. Aber da stand diese Ungehorsam dazwischen. Was nun? Geht nicht. Und schweren Herzens haben die sich entschlossen und haben gesagt, wir lösen uns für einen kurzen Zeitraum auf. Im Grunde genommen, wenn ich Karfreitag sehe, den Karfreitag, den Tag über, aufgelöst, zum Menschen gegangen, mit in die Schuld hineingestiegen, die Schuld auf sich genommen. Und es gibt nur einen Weg und eine Wahrheit, und das ist Jesus Christus. Und nur Jesus kann jetzt dieses Geschöpf wieder mitnehmen und zurückbringen. In die ursprüngliche Bestimmung hinein. Ist das nicht stark? Das hat Gott gemacht. Und deshalb war Jesus unterwegs. Deshalb sind wir heute unterwegs, um den Menschen zu sagen, ey, lebe deine Bestimmung. In der Gemeinschaft mit Gott. Da gehörst du hin. Und das ist schön. Wir können stehen bleiben, wir können ja auch hinsetzen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Amen.
Und in dieser Einheit, in dieser Bestimmung, wenn ich in dieser Bestimmung wieder lebe, da heraus entspringen dann auch Berufungen. Um gezielt bestimmte Dinge dann zu tun. Das kann ganz unterschiedlich sein. Da ist keine mehr oder weniger. Es gibt die drei Ps in der Gemeinde, die alle drei gleich wichtig sind. Das Predigen. Was war das noch? Eins war noch. Wichtig ist mir das Putzen. Und alles drei ist gleich wichtig. Und die Berufung, das war für mich der Klopper in 1900 und da, bevor ich am Stade nach Eutin gekommen bin. Ich habe in der Gemeinde sehr ähnlich gelebt, habe mit Jesus sehr eng zusammengelebt. Und das möchte ich auch nicht aufgeben und soll immer mehr werden. Aber da wurde mir klar, durch eine Anfrage, bist du bereit, alles zu verlassen? Dein Beruf, ich war damals Ingenieur bei Siemens, deine Gemeinde, wo du jetzt bist, weiter wegziehen von deiner Familie. Wir hatten damals schon zwei Kinder gehabt, die Familie zu nehmen und nach Eutin zu gehen. Da haben wir 4 Wochen, haben meine Frau Helga und ich darüber gebetet und dann war uns beiden klar, hier ist etwas geschehen, was ich mal so nennen will, Connecting. Connecting ist, wenn man jemandem ganz nahe ist, wenn man eine ganz enge Beziehung mit Gott hat. In sein Herz schauen kann, in mein Herz schauen kann. Das geht zwischen Menschen auch. Und das war mir deutlich, das war ein Ruf, geh nach Eutin. Und wir haben Ja gesagt und wir sind losgezogen. War manchmal gar nicht so einfach. Und das ist so etwas wie am Ende des Films, ne? Als Petrus und Jesus so eng beieinander waren. Da war Connecting. Habt ihr das gemerkt? Die waren ganz nah beieinander. Und Petrus hat verstanden, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat in sein Herz geguckt. Und Petrus ist dann ja auch gegangen. Andere erleben dies Connecting in der Lobpreiszeit. Oder auf einer Konferenz. Oder auch im Hauskreis. Wo du mit einmal spürst, jetzt ist es dicht, jetzt ist dran. Ganz dicht. Und dann möchte ich dich einladen, wenn du dann spürst, dass er dich antickt, etwas zu dir sagt, dich ruft, dann tu es. Dann tu es, dann ist es richtig. Und lass dich dann nicht von Zweifeln davon abhalten. Petrus ist ja verrückt, ne? Was der gemacht hat. So spontan, ey, lass mich mal über die Bordwand steigen. Jesus hat ihn ja nicht dazu aufgefordert, ne? Das hat Petrus von sich aus in seiner spontanen Art gesagt, hey, lass mich zu dir kommen, aufs Wasser kommen. Und Jesus, vielleicht schmunzelnd, trau dich doch. Mach doch. Petrus hat's getan. Er wagt es, er vertraut total, ist ja unmöglich, ne? Hat er in seinem Leben immer erlebt, dass das Wasser nicht trägt, aber er glaubt es, im Getöse des Sturms und bleibt doch Mensch, weil die Welle ihn beeindruckt und säuft ab. Aber die Hand Jesu hält ihn fest. Weil Petrus genau an Jesus wieder angeguckt hat und hat nach ihm gerufen. Und ich möchte Petrus so als ein Stückchen Vorbild nehmen, der sich von seinem Vertrauen und seiner Liebe zu Jesus auch zu verrückten Sachen hinreißen lässt. Denkt doch mal drüber nach, was da in eurem Leben auftaucht. Wo Situationen waren, wo ihr gedacht habt, nee, das macht man nicht. Oder lieber nicht. Petrus ist mir da ein Vorbild, der sich hinreißen lässt in seiner Liebe und in seinem Vertrauen zu Jesus auch verrückte Sachen zu machen, die nicht so normal sind. Und so lade ich euch ein, steigt doch manchmal über eure Bordwand. Über das, was euren Bezugsrahmen sprengt. Diese Herausforderung anzunehmen, denn Gott ist nichts unmöglich. Wenn wir in seinem Bezugsrahmen, in seiner Nähe, in seinem Vertrauen bleiben, denk mal drüber nach, was dir vielleicht spontan einfällt, was dich aufhält. Welche Bordwand ist das bei dir? Wie gesagt, ich hatte viele Zeit und viele Jahre neben dem Beruf in Gemeindeleitung verbracht und habe letztes Jahr gesagt, so, jetzt ist mal gut. Und es war auch ganz angenehm, nicht mehr Verantwortung zu haben und nicht überall wieder zu machen und zu müssen und so, sondern einfach nur Gemeindemitglied. Aber trotzdem war da die Frage, ja, was heißt das jetzt? Nur auf dem Stuhl sitzen und nur da sein? Nee, was kommt jetzt? Und da hat die neue Gemeindeleitung mich tatsächlich gefragt, ob ich bereit wäre, diese Bereichsleitung Haus und Hof zu übernehmen. Wir haben die Aufgaben, was sonst Diakonate heißen in Gemeinden, haben wir in Bereiche aufgeteilt. Und Haus und Hof, das ist ja nicht wenig. Ne? Das ist ja eine ganze Menge, die dazu gehört. Garten und Hauswirtschaft und Reparatur und Veranstaltung und also um Planung, Überlegungen, was wollen wir im Haus machen und wollen wir auf dem Gelände noch weiter was bauen. Das war für mich so eine Bordwand. Und das Gemeindeschiff, das schaukelt doch ganz schön, das läuft nicht immer im ruhigen Wasser. Nehme ich das an? Sage ich ja dazu? Oder bleibe ich lieber im vermeintlich sicheren Boot? Ich glaube, Helga und ich haben da ein Stück Connecting wieder erfahren, dass wir im Nachdenken und Beten darüber an einem Morgen mit einmal eine Bibelstelle gelesen haben von Paulus und da schreibt er, hört auf zu nörgeln und rumzujammern, tut was, packt es an. Haben uns beide angeguckt, Mist aber auch, stimmt, und haben dann ja gesagt. Ich habe große Angst davor und Respekt davor, vor dem, was da auf mich zukommen kann, aber ich glaube, an Jesu Hand ist das ein Weg. Oder für manchen ist das auch so,
jemand ist krank oder hat ein Problem, eine Lebensfrage und jahrelang darüber gebetet. Und es geschieht nichts. Wird eher noch so, als wenn das noch schlimmer werden würde. Was dann? Das ist für mich eine der härtesten Nagelproben, die wir in der Nachfolge Jesu haben können. Hängt mein Glaube jetzt davon ab, dass es mir gut geht, dass die äußeren Umstände sich nach meinem Bild und Wunsch, wirklich Herzenswunsch, ist auch okay, ändern? Was macht das mit meinem Glauben? Wenn dann, wenn ich einen Schritt getan habe, im Glauben Zweifel aufkommen, die ganz schön heftig sind, wenn sie richtig zuschlagen, bis an die Existenz meines Glaubens gehen, an die Grundfesten. Was dann? Das sind Herausforderungen, da ziehe ich den Hut. Ich kann dann in dem Schiffchen, was ich mir gebastelt habe, was auch ganz toll schaukelt, kann ich sitzen bleiben, weil es mir vermeintlich mehr Sicherheit gibt.
Nee.
Genau. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich kann auch sagen, und da bin ich froh, und das ist mir ganz wichtig, dass wir Gemeinde von Gott geschenkt bekommen haben, weil ich das manchmal alleine nicht schaffe. Und dann mit Geschwistern das nochmal festzumachen vor Gott, ich stelle mich auf sein Wort. Und ich mache fest für mich, dass Glaube nicht etwas mit dem Verstand und mit dem äußeren Erleben zu tun hat, sondern mit der Beziehung zu einer Person. Das hat zu tun mit der Beziehung zu Jesus Christus. Und die möchte ich pflegen. Daran möchte ich festhalten. Es gab eine Diakonisse, Dorothea Steigerwald, die hat Plastiken gemacht und geformt. Und ich habe da bei mir im Büro eins hängen, eine Faust mit einem Kreuz drin. Und das hat sie genannt, halte, was du hast. Und das ist die Herausforderung, und das ist deine Entscheidung in solchen Situationen. Ich halte, was ich habe. Ich halte diese Zusage heute im Lehrtext. Vor Zeiten habe ich dich berufen, dass du durch Jesus Christus zu mir gehörst. Und dieses Wort, diese Zusage, die sage ich, der lebendige und allmächtige Gott, in Jesus Christus dir. Kannst du das annehmen?
In der Theorie ja, aber in der Praxis sieht es anders aus.
So, was ist jetzt die Praxis? Was, was ist die Wirklichkeit?
Ja.
Die Wirklichkeit ist die Zusage Gottes. Die Wirklichkeit ist, dass ich in der Praxis hin und her geschüttelt werde, in diesem Boot sitze und nicht mehr weiß, nach vorn noch zurück. Aber ich halte, was ich habe. Mehr nicht. Ist nicht mehr. Da ändert sich nichts. Da ist nicht mehr. Ich halte das, was ich habe. Das ist wirklich, wirklich ein Kampf. Das ist nicht mal ebenso. Das geht auch über Jahre. Und deshalb brauche ich Gemeinde, ich brauche Geschwister, die für mich glauben, für Glaube, für Bitte. Und mir das immer wieder sagen und mir das immer wieder zeigen. Und das ist die Herausforderung an die Geschwister, das auszuhalten, das zu sehen, diese Herausforderung anzunehmen. Bruder, ich bin bei dir. Schwester, ich begleite dich. bete für dich. Und das sind keine großartigen Dinge, das sind manchmal ganz kleine Dinge, dass ich nur einfach in die Augen gucke und sage, du, Michaela, ich denke an dich. Mehr ist das manchmal nicht. Ich habe nur oft die Erfahrung gemacht, dass wir da nicht mit umzugehen wissen. Und dann lieber weggucken oder oh, lieber nicht, das beeinflusst mich viel zu sehr. Die wird schon klarkommen, ich gehe mal weiter. Das ist die Herausforderung an dich in der Gemeinde, wenn es dir gut geht und wenn du im Glauben stehst, das zu sehen und auch darauf zuzugehen, das auszuhalten. Das sind Herausforderungen, die im Leben einfach da sind. Das ist Kampf. Es heißt so schön, Gott ist gut und ich vertraue ihm, was weiß ich denn schon. Das drückt aus, was auch geschieht. Gott ist gut. Ich vertraue ihm. Was weiß ich denn schon? Aber ich vertraue ihm. Und an dieser Person festzuhalten, dieses Kreuz in die Hand zu nehmen, ich habe nicht mehr. Und weißt du was? Ganz froh, du brauchst auch nicht mehr. Jesus hat alles gemacht. Er ist aus diesem Verbund herausgetreten und hat den Weg freigemacht und bringt dich zurück. Das ist eine herausfordernde Botschaft. Und Jesus selbst hat das erlebt, als er da auch ganz knallharte Sachen den Juden gesagt hat, esst mein Fleisch, ne? Und das ist Brot und so. Und dann haben die gesagt, du spinnst und sind weggegangen. Und er guckt seine Jünger an und fragt, wollt ihr auch gehen? Ich kann nur für mich sagen, er sorgt für mich. Und ich werfe alle meine Sorgen, die ich habe, all meine Anliegen, werfe ich auf ihn und brauche meine Geschwister, die mit mir schmeißen. Und er fängt sie auf. Vertrauen ist Beziehung. Ich möchte diese Beziehung pflegen. Durch, was dir deutlich wird, ob das Lobpreis ist mit Liedern, ob das in der Bibel lesen ist, ob das bei jemandem ist, sich ausweinen, mit ihm zu sprechen, das ist mehr als nur über Kopf und Vernunft und vernünftige Gedanken denken. Glauben hat mit dem Herzen zu tun, mit einer Entscheidung für eine Person, für Jesus. Ist genug. Du kannst jetzt nach Hause gehen, so wie du gekommen bist. Tschüss. Das darfst du. Darf jeder den Raum so verlassen, wie er gekommen ist. Und sagen, es war nett und tschüss, ich gehe nach Hause und trinke meinen Kaffee. Du kannst aber auch Jesus in dein Lebensboot einladen. Du kannst ihn einladen im Gebet. Und du kannst auch, wenn du das möchtest, nachher hier nach vorne kommen, wir beten zusammen. Segen, wenn du dir möchtest, um das mit jemandem noch zusammen festzumachen, was dir klar geworden ist. Das ist die wunderbare Freiheit, die wir bei Gott haben. Wir können gehen und ist okay. Wir können aber auch sagen, nee, das war Connecting, das hat mich angesprochen. Da will ich den nächsten Schritt tun und dazu möchte ich euch einladen. Amen.